Deutschlandfunk. Der Tag.
Es hat nichts mit dem schiefen Turm zu tun, das Program for International Student Assessment, kurz PISA. Es geht um Bildung, genauer Schulbildung, die Leistungsstärke von 15-Jährigen im internationalen Vergleich. Heute sind die Ergebnisse der neuesten PISA-Studie veröffentlicht worden und Deutschlands Schüler sind etwas schlechter geworden. Oberes Mittelfeld. Das ist nicht der Anspruch eines der reichsten Industrieländer der Welt.
Wir wollen, und ich glaube, das muss unser Anspruch sein, ein wirklich exzellentes Bildungsniveau haben. Wir wollen in die Spitze der PISA-Studie aufsteigen. Wir scheuen den Vergleich nicht mit den ganz Leistungsstarken. Da wollen wir hin.
Sagt auch Bildungsministerin Anja Karliczek, woran es an unserem Bildungssystem krankt und wie aussagekräftig die PISA-Studie überhaupt ist. Darüber reden wir gleich. Und Trump dreht mal wieder frei. Wobei diesmal hat er nicht angefangen, nein, nein, sondern das war Emmanuel Macron. Stichwort Hirntod. Es geht um die NATO. Heute der Vortag des großen NATO-Gipfels in England. Anreisetag, das ist gleich Thema bei uns. Heute im GroKo-freien Podcast, der Tag im Deutschlandfunk an diesem 3. Dezember 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Mein Kollege Armin Himmelrath bei uns, der Experte für Bildungsthemen, ist jetzt in Berlin in der Leitung. Hallo Armin.
Hallo Philipp, ich grüße dich.
Deutschlands Schüler haben sich in der neuen PISA-Studie leicht verschlechtert. Eine bekannte deutsche Boulevardzeitung titelt Neuer PISA-Schock. Würdest du da mitgehen?
Ach nee, ein Schock ist das eigentlich nicht, nicht aus meiner Sicht. Es ist natürlich ein bisschen ein Dämpfer. In den letzten Jahren gab es ja eher so Euphorie, dass man gesagt hat, Mensch, wenn wir uns das anschauen im Vergleich zu 2001, als die ersten PISA-Daten veröffentlicht wurden, damals waren wir im OECD-Vergleich unterdurchschnittlich schlecht. Wir waren so am Ende des Mittelfelds, wirklich ganz, ganz tiefer Sumpf gewissermaßen, obwohl alle erwartet hätten, wahnsinnig gut zu sein. Wenn wir sehen, wie wir uns seitdem entwickelt haben, dass wir jetzt eben im deutlich oberen Mittelfeld sind, überdurchschnittlich, dann ist das schon insgesamt eine gute Leistung auf die lange Sicht. Aber klar, dass die Zahlen jetzt runtergehen, das ist gewissermaßen ein, ja, wie soll man sagen, so eine Bremse. Wir haben die Veränderungseuphorie der ersten PISA-Jahre ein bisschen verloren und jetzt geht es eher so in Richtung Stagnation. Kein Schock, aber schon ein ziemlicher Dämpfer.
Okay, nur nochmal zur Klärung, worum es bei der PISA-Studie geht. Es ist eine Ländervergleichsstudie von 15-Jährigen in drei Bereichen, Lesen, Mathe, Naturwissenschaft. Wo sind die deutschen Schüler denn konkret schlechter geworden? Überall gleich?
Nein, nicht überall gleich. Sie sind vor allem in Mathematik schlechter geworden und das hat damit zu tun, dass, wenn man sich die Schülerschaft insgesamt anschaut, dass dort ja, man so verschiedene Gruppen ausmachen kann. Es gibt eine Gruppe von Leistungsstarken, etwa 10, 11, 12% waren das. Die ist jetzt leicht zurückgegangen, also die Zahl derjenigen, die so als leistungsstark gilt. Und es gibt am anderen Ende der Skala eine Gruppe, die bei Mathematik leistungsschwach ist. Die sind deutlich angewachsen und wenn dann sich oben was wegbewegt und unten was dazukommt, dann ist klar, dass der Schnitt nach unten gezogen wird. Daher kommen diese Ergebnisse. Das ist aber auch ein Grundproblem, was wir in Deutschland haben, dass wir eben leistungsstarke und leistungsschwache Schüler in allen Bereichen haben, auch beim Lesen, auch bei den Naturwissenschaften, die aber relativ weit auseinander liegen. Das kann man sich vorstellen fast so ein bisschen wie so eine Waage oder eine Wippe mit sehr, sehr langen Armen. Und wenn dann auf der einen Seite viel Gewicht drauf kommt, dann geht es eben schnell runter. Und wenn das die leistungsschwache Seite ist, dann haben wir ein Problem.
Also das heißt, die Mitte fehlt.
Liegt die Mitte fehlt. Die Mitte ist dünn.
Am Schulsystem wird dann meistens gesagt?
Es liegt auch am Schulsystem. Es liegt vor allem daran, dass das Schulsystem und damit natürlich auch die Bildungspolitik es nicht schafft oder besonders Schwierigkeiten damit hat, dass man Schüler, die selber keinen besonders dollen Bildungshintergrund mitbringen, dass man die sehr gut ins System integriert und denen einfach auch hilft zu Bildungskarrieren und zu wahnsinnigen Fortschritten. Also, wer aus einer Familie kommt, die selber keine besonders hohen Abschlüsse in den vorherigen Generationen hat, die Eltern nicht studiert, vielleicht sogar noch nicht mal eine Ausbildung, der hat es im deutschen Bildungssystem wahnsinnig schwer, viel, viel schwerer als andere Schüler, selber eine sehr erfolgreiche Karriere hinzulegen.
Wenn ich das mal ganz kurz direkt so aus so einer, na sagen wir mal, interessierten Laienperspektive erklären kann, der bräuchte eigentlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, wird aber in der vierten Klasse dann meistens schon direkt einsortiert.
Genau.
Richtung Hauptschule und das war's dann.
Genau, der bräuchte mehr Zeit, der bräuchte mehr Förderung, der bräuchte auch im Grunde Lehrerinnen und Lehrer, die sehr stark auf die Einzelpersonen gucken und schauen, wie kann ich dieses Kind, wie kann ich dieses Mädchen, diesen Jungen so fördern, dass er wirklich für sich das Beste rausholt. Und das ist natürlich schwierig. Also 25 Kinder in einer Klasse oder 28 individuell zu fördern, das ist eine wahnsinnige Aufgabe. Und von daher muss man sagen, wenn man sich anschaut, was die Lehrerinnen und Lehrer leisten, dann ist deren Leistung eigentlich angesichts der Zustände schon ziemlich doll. Also die bringen wirklich was. Dabei haben wir natürlich längst nicht überall die Fachkräfte, die wir brauchen. Also Fachkräftemangel gibt es eben auch im Lehrerzimmer. Und wenn wir uns das dann genauer anschauen und denken, okay, was die Leute trotzdem noch hinkriegen, dann muss man sagen, diese PISA-Studie kann man auch als Erfolgsgeschichte lesen, angesichts der ja wirklich nicht dollen Umstände, was die halt hinbekommen.
Mhm. Unter den miesen Umständen leisten sie noch das Beste. Eine Sache, wo wir gerade das Thema Umstände haben, muss ich ja doch nochmal ansprechen. Du hast schon gesagt, mehr leistungsschwache Schüler, dafür auch eine Stagnation bei den Leistungsstarken. Jetzt wissen wir, die letzte PISA-Studie wurde im Jahr 2015 erhoben, also vor der Flüchtlingskrise. Diesmal sind das erste Mal Schüler eben tatsächlich auch mit einbezogen aus der Flüchtlingswelle. Spielt das eine Rolle?
Also wenn wir die Zahlen anschauen, wie viele Schüler sind das in der Stichprobe in Deutschland? Etwas über 5000 Schüler insgesamt, die befragt und untersucht wurden. Wie viele von denen haben Fluchterfahrungen tatsächlich? Dann ist diese Zahl bei 2% und das ist repräsentativ. Und nein, das spielt keine Rolle, haben die Forscher auch extra gesagt. Also es ist jetzt keine Verschärfung der Situation oder ein Runterziehen durch die Flüchtlinge. Aber an denen kann man sehr gut sehen, was schiefläuft, auch wenn es nur 2% sind. Das ist genau eine dieser Gruppen, bei denen es sehr, sehr schwer fällt und oft auch eben nicht so richtig gelingt, die ins Schulsystem und ins Bildungssystem reinzuholen. Interessanter ist eigentlich ein weiterer Teil, und das ist dann eine größere Gruppe, nämlich über 30% oder um die 30%, die Migrationshintergrund haben, also wo Eltern oder Großeltern oder sie selber vielleicht auch im Ausland geboren sind. Und das ist eben auch eine, naja, wie soll man das sagen, es klingt jetzt ein bisschen gemein, eine Risikogruppe, denn auch da ist es häufig so, dass eben im Vorfeld keine, sagen wir, akademischen Elternerfahrungen da sind und dann haben diese Schüler ein Problem, ins deutsche System reinzufinden. Da kümmert sich die deutsche Schule zu wenig drum. Sie könnte das tun, viele Lehrerinnen und Lehrer tun das auch, schaffen das auch in einem oder anderen Fall oder in bestimmten Bereichen. Aber eben in der Breite ist das tatsächlich einer der Ansatzpunkte, wo wir ran müssten.
Okay, das heißt, erstmal ganz klar, wir bräuchten mehr Lehrkräfte, das habe ich schon rausgehört. Möglicherweise sollten wir auch nochmal über das dreigliedrige Schulsystem nachdenken.
Unbedingt.
Und dann müssen wir aber auch unseren Ansatz in der Integration verändern?
Ja, wir müssen den Ansatz in der Integration verändern und wir müssen im Grunde das ein bisschen stärker berücksichtigen, was eigentlich in der Bildungsforschung schon relativ lange Konsens ist, also bestimmt so 15, 20, vielleicht sogar 25 Jahre, dass man sagt, der Trend geht hin zum individualisierten Lernen, also zu schauen, wo sind die Potenziale eines einzelnen Menschen, eines einzelnen Schülers, einer einzelnen Schülerin und wie kann ich diejenige am besten fördern und wie kann ich diese Potenziale rauskitzeln, wie kann ich denjenigen zu Leistung bringen. Und da wird noch zu viel sozusagen mit großen Gruppen operiert und zu wenig mit Einzelbetreuung gewissermaßen. Natürlich ist auf der anderen Seite klar, wenn ich keine Lehrer habe, dann kann ich eben auch nicht ein besseres Betreuungsverhältnis herstellen. Also da greifen diese Faktoren dann so ineinander. Aber das ist tatsächlich der Punkt, wo man ran müsste. Und dann lässt sich natürlich auch bei Kindern mit ganz anderem Hintergrund, nicht sehr bildungsgeprägten Kindern, lässt sich natürlich absolut was schaffen und wuppen. Und dann lässt sich eben dieser Schnitt auch dann wieder nach oben ziehen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wir müssen uns entscheiden im Grunde, welche Gruppe wollen wir fördern? Wollen wir alle Schüler gleich fördern? Dann versucht man das gesamte System in der Breite nach oben zu heben und zu verbessern. Oder sagen wir, wir machen jetzt mal 5 Jahre und stecken wirklich Energie und Kraft und Kapazitäten in die schwächere Hälfte oder in schwächere Drittel der Schülerinnen und Schüler. Dann würden wir natürlich einen deutlichen Anstieg des Durchschnittswerts sehen, weil da lässt sich natürlich auch viel bewegen.
Aber dann meckern wieder die Eltern der vermeintlichen Elite wahrscheinlich.
Genau, die sagen dann natürlich, ja, aber meine Kinder dürfen darunter nicht leiden. Und das ist eine Diskussion, die müssen wir führen und die müssen wir letztlich auch aushalten.
Welches Land macht es dann genau unter der Maßgabe, die du jetzt gerade beschrieben hast, besonders gut? Die Finnen sind es ja offenbar nicht mehr.
Die Finnen gehören immer noch zu der Spitzengruppe, also tauchen in allen drei Bereichen so im oberen Drittel und meistens sogar bei den oberen 5 auf. Also so schlecht sind die nicht. Die sind jetzt nicht mehr alleiniger Spitzenreiter. Wer überraschend gut ist, ist Estland. Die haben sich in den letzten Jahren so vorgearbeitet.
Digitalisierung können die können Schule.
Ja, also Wahnsinn. Irgendwie im Baltikum, da passiert so richtig was. Und Christina Reis, die Bildungsforscherin, die eben die PISA-Studie ja für Deutschland koordiniert hat, die sagt, das wäre so ein Land, in das würde sie mal fahren. Da würde es sich lohnen, hinzugucken, genau zu schauen, was haben die eigentlich für Programme gemacht. Der interessante Aspekt, den sie mit reinbrachte, ist, dass sie sagte, das sind gar nicht die Länder, Oder Estland zum Beispiel ist jetzt kein Land, was so einen riesen Bildungshaushalt hat. Das ist eher so vergleichbar vom Pro-Kopf-Ausgaben wie in Deutschland. Und trotzdem schaffen die es offenbar, das besser hinzukriegen. Und da müssen wir hingucken, nicht zu Ländern wie Singapur oder so, wo deutlich mehr ausgegeben wird für Bildung. Auch das ist natürlich ein interessanter Vergleich, aber das ist letztlich ein ganz, ganz anderes System. In Estland können wir mehr lernen.
Witzig, ich habe neulich zum Thema Digitalisierung auch wieder den Vorreiter, da gibt es ja auch den Vorreiter Estland, und da meinte der Experte, Estland hatte eben den Vorteil, dass sie nach dem Zusammenbruch des Kommunismus ihre digitale Behörde von null auf planen konnten.
Ja.
Ist das der Vorteil, den Estland jetzt auch hat gegen Deutschland, wo es eben diese Tradition dieses dreigliedrigen Schulsystems, dieses Gymnasiums gibt? Ist das der große Vorteil?
Ich glaube, der Vorteil ist generell so eine Umbruchssituation. Wir haben das interessanterweise in Polen vor ein paar Jahren auch schon mal gesehen, als die sich so aus der kommunistischen Ostblock-Szene gelöst haben und dann eben in den 90ern und 2000er Jahren so durchgestartet sind. Die haben vor allem am Anfang im PISA-Vergleich auch wahnsinnige Erfolge vorweisen können, weil die gesagt haben, Mensch, wenn wir jetzt schon mal das Schulsystem umkrempeln, dann aber auch richtig. Und das hat Effekte. Und da ist Deutschland natürlich ein langsamer Tanker und wir haben hier die Verfechter der Dreigliedrigkeit oder zumindest immerhin noch die Verfechter der Zweigliedrigkeit, also Gymnasium als das eine große auf der einen Seite und alle anderen nicht-gymnasialen Teile auf der anderen Seite. Und da sind wir wieder auch bei den aktuellen PISA-Daten. Da sagen die Forscher nämlich, wir müssen aufpassen, denn der Zuwachs der leistungsschwachen Gruppen, der findet vor allem an nicht-gymnasialen Schulen statt, egal wie die dann heißen, Sekundarschule, Stadtteilschule, Hauptschule, Realschule.
Resteschule.
Und das darf natürlich nicht dazu werden, denn dann haben wir wirklich eine tatsächlich dramatische Situation, auch eine dramatische Spaltung der Gesellschaft schon auf dieser Ebene.
Armin, einen Punkt muss ich mit dir noch ansprechen. Es gibt ja mittlerweile mehr und mehr Kritik an der Aussagekraft der PISA-Studie grundsätzlich. Hat die jetzt einen Wert?
Ja, die hat einen Wert und ich habe selber mal irgendwann vor langer Zeit Sozialwissenschaften studiert. So ein Datensatz, der ist schon, ich sage das mal so, der ist richtig geil. Also über 18 Jahre lang, alle drei Jahre, diese Mengen an Umfragedaten zu haben, in hoher Qualität, vergleichbar, das ist einfach ein richtiger Schatz. Da kann man tolle Sachen draus ablesen. Andererseits muss man sich natürlich klar machen, wo die Begrenzung ist. Und die Begrenzung ist eben in diesen drei Bereichen, die du genannt hast. Mathematik, Naturwissenschaften, Lesen. Das wird untersucht, das ist der Schwerpunkt, da kann ich was zu sagen. Aber es ist eben ein Leistungsstand von 15-Jährigen und der sagt wenig aus über den Leistungsstand in der Grundschule oder in der Unterstufe. Der sagt auch nichts aus oder sehr wenig über soziale Kompetenzen, also Teamfähigkeit, Social Skills. Der fängt jetzt an, sowas wie Recherchekompetenzen eben in der Leseuntersuchung zu untersuchen. Aber da kann man noch viel, viel mehr machen. Man muss sich einfach klar machen, was wird untersucht und was nicht. Und das ist auch der OECD klar. Sie diskutieren intern darüber, ob man das irgendwann erweitert. Zum Beispiel auf dem Bereich erste Fremdsprache. Also wie gut beherrschen Schüler die erste in der Schule unterrichtete Fremdsprache, ist eine interessante Fragestellung. Bisher sagt das gar nichts darüber aus. Aber das ist natürlich, wenn man 600.000 Schüler weltweit befragt, ist das natürlich ein Riesenaufwand in der Vorbereitung, in der Durchführung und in der Auswertung. Das muss ordentlich geplant werden. Und von daher sagen die, naja, beim nächsten oder vielleicht auch beim übernächsten Mal kommt das dann als neuer Bereich mit rein.
Also grundsätzlich gut und größer geht ja theoretisch immer.
Größer geht immer, ja. Dann weiß man auch mehr, aber es ist eben auch wahnsinnig viel mehr Arbeit.
Verstehe. Jetzt sind mir wieder die Reaktionen aufgefallen, die großen Industrieverbände, die fordern jetzt als Konsequenz mehr einheitliche Bildungsstandards. Krankt es daran immer noch?
Ach ja, das ist so ein Denken sozusagen im Kreis. Ne? Genau, das ist so ein Denken im Kreis, dass sie sagen, naja, wenn überall das vorgeschrieben ist, dann erreichen wir das auch. Nee, das heißt es natürlich nicht. Dann wissen wir nur, ob es alle erreichen oder nicht. Also man muss natürlich Schule insgesamt verbessern und das ist ja nicht nur bei den 15-Jährigen, dass es verbessert werden muss, sondern im Grunde von der Grundschule an oder vielleicht sogar schon von der Kita an. Darüber müssen wir reden, aber das untersucht die PISA-Studie nicht. Sie untersucht ja nur die Folgen, die dann eben nach eben 7, 8, 9, 10 Jahren Schule da hinten rauskommen. Und von daher, da müssen wir ran und müssen natürlich das gesamte Schulsystem in den Blick nehmen. Das kann diese Studie aber nicht leisten. Die gibt uns nur den Hinweis darauf, dass sich bestimmte Sachen messen lassen, aber andere Sachen kommen da nicht drin vor.
Armin, war mal wieder hochinteressant, mit dir zu reden.
Ich danke dir.
Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao. Eigentlich sollte US-Präsident Donald Trump zum Auftakt des NATO-Gipfels ja nur ein kleines Pressestatement abgeben. Doch stattdessen redete er insgesamt über eine halbe Stunde und verteilte dabei einige verbale Watschen, vor allem gegen Emmanuel Macron, wegen seiner Hirntodäußerung. Keiner brauche die NATO mehr als Frankreich, deswegen seien die Äußerungen Macrons sehr gefährlich, so Trump. Ich spiele das mal ein im O-Ton.
But I think nobody needs it more than France, and that's why I think that when France makes a statement like they made about NATO, it's a very dangerous statement for them to make.
Also habe ich mit Bettina Klein gesprochen, unserer Brüssel-Korrespondentin und NATO-Expertin. Sie war in den letzten Jahren eigentlich auf allen wichtigen NATO-Meetings dabei und ist natürlich jetzt auch gerade beim Gipfel in England. Und ich habe sie gefragt, ob sie schon einmal so eine gereizte Stimmung erlebt hat bei der NATO wie jetzt gerade.
Ja, das nimmt doch hier wirklich zu von Tag zu Tag. Also nennen wir es mal eine Dynamik, die hier zunimmt auf jeden Fall. Das war schon bemerkenswert heute, die Pressekonferenz von Donald Trump. Einerseits war er in Redelaune und dann ist ja wirklich kaum noch zu bremsen und es geht ja auch querbeet durch alle Themen. Er hat Fragen zugelassen, wie sonst wohl kaum in der jüngeren Vergangenheit. Solche Pressekonferenzen gibt es ja immer weniger noch in Washington. Und ja, da musste man nicht sehr lange drauf warten, bis er sehr kräftig gegen Macron ausgeteilt hat. Sehr bösartig, gefährlich, was er gesagt hat. Und es ist schon interessant, dass wir jetzt einen Rollenwechsel erleben vom Trump, dem Spalter und dem Störer, hin zum Verteidiger des Bündnisses. Denn er hat ganz klar gesagt, inzwischen geben die Mitgliedsländer ja auch viel mehr aus für Verteidigungsausgaben, seitdem er im Amt ist. Und er findet die NATO richtig gut. Die hat sich ja nun auch so flexibel gezeigt. Also es war wirklich ein Trump par excellence. Ich muss nur sagen, man wartet wirklich auf jeden weiteren Satz und denkt, wann geht jetzt die nächste verbale Bombe hoch? Aber im Augenblick, zumindest widerspricht er Macron insofern, als er das Bündnis in Schutz nimmt. Das ist schon eine neue Entwicklung.
Aber ich habe nicht das Gefühl, so richtig traust du Trump da jetzt nicht über den Weg, dass er jetzt der große neue Verteidiger ist und Macron auf einmal sozusagen der unsichere Kantonist.
Ja, man weiß es ja eben nie. Also ich habe das ja heute Morgen auch schon so ein bisschen prophezeit oder prognostiziert, dass wir das so ein bisschen diesen Rollentausch da erleben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch mit einem Bestandteil des Kalküls von Macron war, dass er eben, bevor Trump hier wirklich richtigen Schaden anrichtet, ihr nochmal wirklich alle Probleme hier richtig ganz knallhart auf den Tisch legt. Das wäre ja sozusagen die positive Interpretation der Macronschen Äußerung. Nur man muss mal sagen, Macron ist eben wirklich im Bündnis isoliert. Er ist ihm eigentlich in den Rücken gefallen, auch mit diesem Brief an Putin, wo er nochmal dieses Moratorium da aufgewärmt hat, das die NATO schon abgelehnt hatte, weil es aus ihrer Sicht nicht glaubwürdig ist. Also wie viele solcher Alleingänge können wir uns dann eigentlich leisten? Und da war es natürlich sehr hübsch anzusehen, dass Trump da jetzt zum Erziehungsberechtigten sich aufschwingt und man sagt, also hier so geht's ja nicht. Und man muss dann wirklich festhalten, die NATO steht und fällt weiterhin mit den USA. Und nicht mit Frankreich.
Aber immerhin, dank Macron, also da kann sich Angela Merkel jetzt wirklich bei Emmanuel Macron bedanken, weil Deutschland ist erstmal raus aus Trumps Schusslinie oder so weit geht es dann doch nicht?
Nee, so weit geht es doch nicht. Also er hat alles Mögliche erzählt. Ich liebe Deutschland, ich liebe auch andere Länder und ich werde auch Deutschland besuchen und so weiter und so
China fort. China liebt er ja auch, hat er auch schon gesagt.
Ja, also was ich meine, Stichwort, du traust du Trump nicht über den Weg. Ich meine, wenn man solchen Präsidenten hat, dann sind natürlich alle auf den Zehenspitzen und halten den Atem an. Was kommt jetzt als nächstes? Ja. So, Deutschland aus der Schusslinie, er hat jetzt nun wirklich wohl anerkannt, sozusagen, welche Steigerungen es da gegeben hat. Aber er hat auch nochmal sehr klar ausgeteilt, nicht nur gegen Deutschland, dass es eben gut, wenn die jetzt anfangen, mehr auszugeben, so indirekt zitiert. Über Jahrzehnte waren die USA diejenigen, die hier die Hauptlast getragen haben und hat wieder so eine Art Schuldenrechnung aufgemacht und gefällt sich da weiterhin also auch in der Rolle des Geldeintreibers. Ein bisschen gemäßigtere Töne waren das schon, aber es ging wieder auch kreuz und quer und in alle Himmelsrichtungen und irgendwie auch gegen alle.
Ich lief auch gerade eben über die Agenturen. Er vermengt irgendwie wieder alles mit allem, indem er auch jetzt Ländern höhere Zölle androht, habe ich gelesen, wenn sie ihre Verteidigungsausgaben nicht erhöhen. Ist das üblich?
Ja, das ist natürlich nicht üblich. Und ich meine, also Trump führt sich eben auf wie ein Golfclub-Besitzer, der eben die Mitgliedsbeiträge hier einfordert. Und das ist natürlich, entspricht natürlich nicht der Rolle des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wahr ist und bleibt auch, dass diese ganze 2%-Geschichte natürlich nicht auf seinem Mist gewachsen ist, sondern dass das eben auch zu Obamas Zeiten natürlich zumindest der vorgehaltenen Hand immer wieder beklagt wurde. Und natürlich insofern hat er da eine Dynamik reingebracht und nicht ganz zu Unrecht heftet er sich jetzt dieses sozusagen an die Brust. Natürlich hat auch Stoltenberg versucht, das nochmal so darzustellen und auszurechnen, dass das auch nochmal so rüberkommt, dass das durchaus auch ein Trumpscher Erfolg war, die höheren Ausgaben. Zweitens, wir reden jetzt sehr viel über verschiedene Abstimmungsprobleme, die NATO eben hat. Insofern hat auch Macron Erfolg mit seinem disruptiven Politikstil. Wenn das alles zu einer lebendigen Debatte führt, ja, dann ist ja gut. Aber ich sehe natürlich auch die Gefahr, dass eben auch eine Destabilisierung da drohen könnte, weil man nicht genau weiß, wer sagt jetzt eigentlich als Nächste etwas, was wirklich auch als ein Ausscheren aus dem Bündnis verstanden werden kann. Und da freuen sich all diejenigen außerhalb der NATO, die ein Interesse daran haben, dass das Bündnis seine Glaubwürdigkeit verliert.
Und was sagt die Kanzlerin? Sie wird ja wahrscheinlich nichts Kontroverses sagen, aber sagt sie überhaupt irgendwas?
Natürlich, sie hat ja zweimal schon ganz klar reagiert, mir ist in Erinnerung, dann direkt bei der Pressekonferenz mit Stoltenberg in Berlin. Das war noch am Tag, an dem dieses Interview Macrons mit dem Economist bekannt wurde. Da hat sie gesagt, das sind ja relativ drastische Äußerungen von Macron und sie teilt diese Einschätzung nicht und das würde einfach sozusagen wirklich übers Ziel hinausschießen. Dann hat sie im Bundestag nochmal gesagt, wir brauchen heute die NATO mindestens so wie im Kalten Krieg oder jedenfalls genauso. Und sie wird sich gleich hier auch nochmal äußern. Es findet ja zur Stunde ein Treffen statt zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Türkei, wo man auch nochmal unter anderem auch nochmal über diese Abstimmungsfragen da sprechen will, über die Lage in Nordsyrien. Und das ist schon eine Weile geplant gewesen. Und die Kanzlerin wird sich hier gleich auch nochmal äußern. Und sie wird morgen übrigens Donald Trump treffen. Da wird es auch eine kleine Pressegelegenheit geben. Wir werden sehen, ob es dabei Statements bleibt oder ob der US-Präsident wieder in Redelaune dann ist.
Und dann kann also wieder alles ganz anders Alliierten sein wahrscheinlich, ne?
Ja, also spannend bleibt es jedenfalls. Ja. Man muss noch wirklich mal dazu sagen, dass Macron ist, also seine Äußerungen teilt niemand im Bündnis, unabhängig davon, dass man natürlich sagt, klar, eine Sache hat er an einigen Punkten recht, nur dieses Verfahren, das schadet uns eher. Und zu den Staaten, die das eben kritisieren, gehört auch Deutschland, so wie eben im Grunde genommen alle 28 anderen NATO-Mitglieder.
Aber Macron hat ja auch jetzt am Wochenende nochmal in seinem Treffen mit Stoltenberg, beziehungsweise vor dem Wochenende in seinem Treffen mit Stoltenberg, dem NATO-Generalsekretär, nochmal ganz klar darauf beharrt, das war richtig, dass ich das angesprochen habe und es war notwendig. Da ist aber auch isoliert. Das sieht wirklich nur er so.
Also wie gesagt, ich glaube, dass man das eben zwei Seiten hat. Die Tatsache, dass jemand die Probleme auf den Tisch packt, das findet man schon richtig. Und wie gesagt, wenn das sozusagen zu einer politischen Belebung führt, dann ist ja gut. Nur er hat eben auch unabgestimmte Vorstöße da gewagt, eben in
mit
Richtung
Russland
zum Beispiel. Ich glaube, ich habe es gerade gesagt, ne? Also das Moratorium nochmal aufgegriffen.
Also Russland war das größere Problem als diese Hirntodäußerung.
Ja, nicht nur, aber das kam jetzt nochmal dazu bei der Pressekonferenz mit Stoltenberg. Oder er sagt eben, er glaubt, hat uns denn der fehlende Dialog mit Russland vorangebracht und verkehrt da eben doch ein bisschen die Tatsachen. Die Tatsache, dass es so eiskalt geworden ist im Verhältnis zu Russland, hängt natürlich sozusagen aus Sicht zumindest aller westlichen NATO-Staaten damit zusammen, dass Russland eben in die Ostukraine einmarschiert ist und die Krim annektiert hat und sich da eben ausgesprochen aggressiv zeigt. Da hat die EU daraufhin Sanktionen verhängt, die NATO hat entsprechend reagiert, sie hat sich seitdem anders aufgestellt. Das kommt in den Macronschen Thesen nicht vor. Er gibt im Prinzip einseitig der NATO die Schuld am verschlechterten Verhältnis zu Russland. Und das geht natürlich so eigentlich nicht, wenn man noch Teil dieses Bündnisses ist. Und Trump sagte heute, er sieht irgendwie Macron aus der NATO ausbrechen. Also so weit sind wir jetzt inzwischen schon. Das ist jetzt der neue Ton hier.
Mhm. Welches, Bettina, welches gemeinsame Interesse haben denn die NATO-Staaten überhaupt noch? Da ist die Türkei, die in Nordsyrien einmarschiert, da ist die USA, denen das alles zu teuer ist, Deutschland, Frankreich. Gibt es überhaupt noch ein gemeinsames Interesse, unter dem sich alle NATO-Partner scharen können?
Ja, natürlich gibt es das. Und dass du die Frage stellst oder wir die auch öfter hören inzwischen, zeigt ja schon, welcher Zweifel da eigentlich gesät wird. Es gibt die eine Hauptaufgabe der NATO und das ist die kollektive Bündnisverteidigung für Europa oder für alle NATO-Mitgliedstaaten. Europa kann sich alleine nicht verteidigen. Das haben alle nochmal klar gemacht, jetzt im Nachgang dieser Macron-Äußerungen. Dafür ist die NATO da. Es ist ein Bündnis aus 29, bald 30 Staaten, wenn auch Nordmazedonien endgültig mit dazugehört. Dieser Prozess ist jetzt kurz vor dem Abschluss. Das heißt, Abschreckung und Verteidigung nach außen, das ist die Kernaufgabe der NATO, die ein militärisches Bündnis ja ist, aber natürlich auch ein Wertebündnis und auch ein politisches Bündnis. Und von daher ist sie im Augenblick völlig unersetzbar. Und da ändert auch nichts daran, dass es Probleme gibt, über die gesprochen werden muss. Und dass darüber jetzt gesprochen wird, daran hat Trump einen Anteil, aber eben auch Macron jetzt.
Ist das so? Haben Deutschland und die Türkei oder die EU und die Türkei die gleichen Werte? Ist das wirklich noch ein Wertebündnis?
Ja, die Türkei, kann ich nur sagen, ist Beitrittskandidat. Und anders als mit Nordmazedonien und Albanien wird mit der Türkei werden Aufnahmegespräche geführt, theoretisch jedenfalls noch. Mhm. Ja? Also die EU hat da das gleiche Problem im Grunde genommen wie die NATO. Dass es Riesenprobleme gibt in der Türkei, das ist ja vollkommen klar. Trotzdem müssen hier alle Entscheidungen einstimmig gefasst werden. Und solange die Türkei da zustimmt, sagt man, okay, dann sind wir zumindest noch im selben Werterahmen. Mhm. Ja? Und die Türkei ist zu wichtig an dieser Flanke dort für die NATO, als dass man sagt, gut, dann tut euch doch mit Russland zusammen oder mit sonst wem. Es gibt auch keine Möglichkeiten, die Türkei wirklich rauszuschmeißen. Aber in der Tat, wir sehen schon einen Kontrast zwischen dem sehr moderaten NATO-Generalsekretär, der ja für alle Mitgliedstaaten sprechen muss, und den knallharten Äußerungen, die wir jetzt hier von einigen Präsidenten gehört haben. Und auch die Türkei macht ja auch sozusagen weiter Sorgen. Das ist sozusagen das Allerneueste, dass man eben, dass die Türkei sozusagen weitere Verteidigungsplanungen im Baltikum, in Osteuropa nicht mittragen möchte, wenn die NATO nicht diesen kurdischen Arm, die YPG, als Terrororganisation einstuft. Das ist die Gruppierung, die von Amerika unterstützt wurde, auch mit Waffen im Kampf gegen den IS. Und das ist jetzt das nächste Problem. Das könnte nochmal sozusagen etwas dramatischer werden als das, was wir von Macron jetzt gehört haben. Mhm.
Dramatisch, aber die Gefahr eines Zusammenbrechens der NATO besteht, das hältst du für übertrieben, diese Sorgen, diese Befürchtungen. Weil im Prinzip alle dieses überbordende Interesse an dieser Wertegemeinschaft oder beziehungsweise an dieser Verteidigungsgemeinschaft haben und dieses gemeinsame Interesse dann doch alle sehen.
Ja. Also ich sehe, also in dem Moment, wo ein Land aussteigt, ja, da sehe ich eine große Gefahr. Und die größte Gefahr ist natürlich, wenn die Vereinigten Staaten sich zurückziehen würden, meinetwegen in einer zweiten Amtszeit von Trump, wie auch immer. Das ist im Augenblick, gilt es als nicht sehr wahrscheinlich, weil man hat doch Trump irgendwie versucht, da an der Stelle einzufangen. Aber wenn sowas passieren würde zum Beispiel, oder wenn es einen klaren Angriff gibt auf eines der Mitgliedstaaten und dann kommt Artikel 5 nicht zustande, weil bestimmte Staaten sagen, zum Beispiel die Türkei, warum denn, interessiert uns nicht. Dann stehen wir vor dem Ende des Bündnisses. Soweit sind wir noch nicht. Wollen wir hoffen, dass es nicht so kommt.
Also, die Lage ist gereizt, aber noch nicht hoffnungslos. Halt mir das so fest, Bettina.
Ich glaube, die Österreicher, die Wiener sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und zu diesem Humor möchte ich mich gerne anschließen.
Bettina, wir hören dich morgen mit Sicherheit wieder vom dann wirklichen Gipfeltag in Watford in England. Vielen Dank.
Oh ja, bis dann.
Habe ich gesagt, die Lage ist gereizt. Gibt's gar nicht, oder? Hätte heißen müssen, die Stimmung ist gereizt. Naja, egal. Sehen Sie es mir nach. Wenn Sie trotzdem Kritik, Anregung oder vielleicht sogar Lob haben, dann können Sie gerne schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.